Auch in dieser Predigt sollst du geehrt werden, Jesus. Danke, dass wir hier Gemeinschaft mit dir haben dürfen und wir sind gespannt, was du sagen möchtest. Wirke du weiterhin und lass unsere Herzen und unsere Ohren offen sein. In deinem Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich liebe Robin Hood. Gibt es hier noch Robin Hood-Fans unter uns? Lass mich mal hier einmal... Ja, okay, wir sind nicht wirklich, gut, vielleicht so 10%, aber immerhin. Ich liebe wirklich Robin Hood und ich habe auch als Kind schon gar nicht so sehr Prinzessin oder so gespielt, sondern ich habe Maid Marian gespielt. Ich war Maid Marian, ich hatte mein Schwert, ich hatte meine Waffen und ich habe es geliebt, diesen Kampf für Gerechtigkeit. Ich habe es geliebt, dass es nicht um irgendwelche größten, wahnsinnigen, keine Ahnung, Ländereinnahmen oder sonst irgendwas ging, sondern es ging wirklich darum, von den Reichen zu nehmen, den Armen zu geben. Man hat was Sinnvolles gemacht, so in meiner Vorstellung. Ich habe es ja nicht wirklich gemacht, aber wie gesagt, ich habe diese Vorstellung geliebt und auch für Gerechtigkeit zu kämpfen und nicht einfach nur, damit man irgendwie kämpft oder irgendwie dieses Blutrünstige, das mag ich auch nicht. Aber wie gesagt, für Gerechtigkeit, diesen Kampf, damit kann ich mich voll identifizieren. Das liebe ich und deswegen kann ich euch sagen, ich habe mich gefreut, als ich für dieses Thema hier gefragt wurde, weil ihr merkt schon, das ist so ein bisschen auch meine Leidenschaft, zumindest in Bezug auf Robin Hood und Maid Marian. Heute geht es nämlich um das Schwert des Geistes, wie ihr hier schon lesen könnt. Wir starten mit unserer Fokuswoche. Das ist eine Woche, wo wir uns bewusst Zeit nehmen, uns noch mehr zu fokussieren auf Gott, ins Gebet zu gehen, zu fasten und so weiter. Da werdet ihr noch ganz viel hören. Aber das Thema dieser Fokuswoche ist die Waffenrüstung. Und wir dürfen uns heute das Schwert angucken. Jeder Tag hat einen anderen Schwerpunkt und wir dürfen mit dem Schwert des Geistes starten. Und wer in unserer Honig- und Goldstaffel aufgepasst hat, der weiß, wie wichtig der Kontext ist. Deswegen lese ich jetzt nicht einfach nur einen Vers über ein Schwert vor, sondern wir gucken uns mal an, wie kommt es überhaupt zu diesem Vers und was steht da alles vorher. Also, falls du deine Bibel dabei hast, schlag mal auf Epheser 6, ab Vers 10. Das wirst du diese Woche noch oft aufschlagen, also kannst du schon mal ein bisschen üben, dass du das schnell findest. Das ist nämlich die Stelle über die Waffenrüstung und wir lesen zusammen ab Vers 10. Noch ein Wort zum Schluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt. Nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft. Und jetzt kommt es zu unserem Schwert. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das sind also unsere Verse heute Morgen. Und der erste Punkt, den ich machen will, ist, es gibt einen Kampf. Es gibt einen Kampf. Wenn wir Vers 13 nochmal lesen, nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt, nur gut gerüstet und so weiter, steht hier, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und so weiter. Und manchmal hilft es mir zu verstehen, was ein Vers aussagt, wenn ich mir manchmal überlege, was da nicht so steht. Und mir ist aufgefallen, hier steht nicht, falls es eventuell zum Kampf kommt, sondern hier steht ganz klar, wenn es zum Kampf kommt. Das ist keine Option, es ist keine Eventualität, ob es vielleicht diesen Kampf gibt, sondern hier ist ganz klar, wir befinden uns im Kampf und es ist nur eine Frage der Zeit, wann es zum Kampf kommt und wann du im Kampf bist. Ich glaube, der Gegenspieler des Gottes ist der Teufel. Und er will uns rauben, was wir haben. Er will uns angreifen. Und das denke ich nicht einfach so, sondern das steht zum Beispiel in 1. Petrus 5, Vers 8. Wieder ein wichtiger Bibelvers. Seid besonnen und wachsam und jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Hier steht wieder nicht, falls der vielleicht mal angreift, sondern hier steht wieder, jederzeit sollen wir bereit sein. Wie ein brüllender Löwe streift er umher und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Und wisst ihr, bei diesem Punkt, es gibt einen Kampf, beobachte ich persönlich manchmal so zwei Lager. Und oft sind das auch zwei Extreme, oder ich skizziere jetzt so die Extreme, damit ihr wisst, was ich meine. Das eine Extrem ist, dass man sagt, das gibt's doch alles überhaupt nicht mehr, das ist doch alles gar nicht real, was ist das denn für eine Fantasiegeschichte, das war vielleicht früher so, aber doch heute nicht. Und das andere Extrem ist, dass man hinter jedem Busch einen Dämon sieht, sage ich jetzt mal so. Wenn man zu spät dran ist, weil man vielleicht zu lange geschlafen hat oder was, Anfechtung, ein Angriff, ein Dämon will mich aufhalten. So, also ein bisschen übertrieben jetzt, es gibt das eine, das gibt's gar nicht. Und manche sagen, überall ist diese geistliche Welt und überall hinter jedem Busch sitzt ein Dämon. Und da du ja hier reingelaufen bist heute Morgen und noch nicht wusstest, was so auf dich zukommt, vermute ich mal, will ich uns jetzt einmal kurz Zeit geben, dass du dich jetzt mal kurz innehalten kannst. Und ich lese noch einmal Epheser 6, Vers 12 vor. Und du überlegst dir dann selber in dir drin, wie denkst du eigentlich dazu, wenn ich hier heute Morgen so loslege mit geistlichem Kampf? Wie findest du das? Was macht das mit dir? Wie fühlst du dich dabei? Was denkst du? Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. Gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Nimm dir einfach mal einen Moment Zeit und überleg, was du so in dir wahrnimmst. Ich würde ja sehr gerne jetzt eure Gedanken lesen können, aber vielleicht könnt ihr euch auch nachher darüber unterhalten. Aber speichert das mal so ein bisschen ab, was ihr da so wahrgenommen habt. Also ich persönlich glaube, dass das, was da steht, wahr ist. Ich habe das schon oft gespürt und ich habe auch schon viel gekämpft. Ich glaube, dass der Kampf real ist, auch wenn er unsichtbar ist. Also es gibt einen Kampf. Und auch die Menschen, an die dieser Bibeltext geschrieben ist, die kannten das Bild vom Soldaten, der sich für den Kampf rüstet. Und ihnen war klar, dass er verschiedene Teile von einer Rüstung anzieht, wenn er in den Kampf zieht. Sie wussten, und Paulus nutzt dieses Bild vom Soldaten und sagt praktisch, es macht Sinn, dass ein Soldat sich eine physische Rüstung für einen physischen Kampf anzieht. Und es macht auch Sinn, dass wir uns eine geistliche Rüstung für einen geistlichen Kampf anziehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber in der Honig- und Goldstaffel habe ich was Neues gelernt. Und zwar, dass Paulus manchmal Bilder gebraucht, die irgendwie Sinn machen. Da haben wir zum Beispiel gelernt, es macht keinen Sinn, neuen Wein in alte Schläuche zu füllen. Und es macht keinen Sinn, zu fasten, wenn der Bräutigam da ist. Vielleicht erinnern sich manche. Und das ist so ein Prinzip in der Bibel, das oft benutzt wird. Einfach um klarzumachen, es macht Sinn, was ich hier sage. Das ist nicht einfach nur irgendein nettes Bild. Sondern wenn man physisch kämpft, braucht man eine physische Rüstung. Wenn man geistlich kämpft, braucht man eine geistliche Rüstung. Deswegen dieses ganze Bild der Waffenrüstung. Hier wird also ein bekanntes Bild genutzt, um etwas Neues den Leuten zu lehren. Glaube ich persönlich, dass immer alles geistlicher Kampf ist? Nein. Es ist nicht immer alles dämonisch oder geistlich. Es ist auch manchmal Arbeit an unserem Charakter. Manchmal erleben wir, wie Gott uns erzieht, wie er uns prüft. Das kann sich super anstrengend und schwer anfühlen, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Aber es ist in diesem Fall kein Kampf und ich brauche auch keine Waffenrüstung. Sondern ich werde erzogen, ich werde geprüft, ich muss an mir arbeiten. Aber es ist immer die Gefahr, dass man sich das dann so leicht macht und sagt, das ist alles Anfechtung. Da muss ich halt irgendwie auch nicht so viel an mir selber machen. Deswegen, ich glaube nicht, dass alles Anfechtung und alles dämonisch ist. Aber ich glaube, dass es diesen Kampf gibt. Und was ich auch aus eigener Erfahrung weiß, wenn es dämonisch ist und wenn es ein Angriff ist, dann willst du da nicht ohne Rüstung und ohne Schwert stehen. Du willst etwas in der Hand haben, mit dem du angreifen kannst und mit dem du kämpfen kannst. Ich sage immer zu Tim so, you better should. Also wenn dann da wirklich immer was ist, dann you better should know what to do, so nach dem Motto. Weil da ist es wirklich, sich da lost zu fühlen, ist kein gutes Gefühl. Und so hat Jesus auch seinen Jüngern die Vollmacht gegeben, mit bösen Geistern zum Beispiel umzugehen. In Matthäus 10, Vers 8 sagt er ihnen ganz konkret, macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt die bösen Geister aus. Das ist ein Teil der geistlichen Kampfführung. Das ist ein Teil des Auftrags, den die Jünger bekommen und den wir, glaube ich, heutzutage auch immer noch haben. Sie gebieten, den Dämonen zu fliehen. Sie heilen die Kranken. Sie sprechen Wahrheit aus. Sie verkündigen das Evangelium. Alles Dinge, die für uns weiterhin auch gelten. Aber um darin siegreich zu sein, glaube ich, müssen wir ja erstmal die Existenz dieses Kampfes anerkennen, oder? Die Kriegsausrüstung anzulegen, zeigt die Absicht, tatsächlich zu kämpfen. Das ist ein Zitat von Daniel Kolender, das will ich nochmal vorlesen. Die Kriegsausrüstung anzulegen, zeigt die Absicht, tatsächlich zu kämpfen. Oder ich habe gedacht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich zum Beispiel meine Jogginghose anhab, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich an diesem Tag nochmal aus dem Haus gehe, sehr gering. Und so ist das auch ein bisschen jetzt, ne, für uns übertragen. Danke, Luis, für das Bild. Aber ich habe mich da voll wiedergefunden. Ja, also wenn du gar nicht damit rechnest, dass da ein geistlicher Kampf ist, dann wirst du die Rüstung auch nicht anziehen und dann wirst du auch nicht bereit sein. So, also dein Mindset spielt hier eine wichtige Rolle. Und ich habe gemerkt, dass auch so unsere Gedanken sehr geprägt sind im Moment in unserer Gesellschaft. Ich gehe in die Bücherei mit meiner Tochter, ich gucke in den Mediatheken von Netflix, ich sehe ohne Ende Serien über Vampire, über Geister, über Hexen, über Dämonen. Es gibt eine Kinderserie, die heißt K-Pop Demon Hunters. Die ist für Kinder, Leute. Lass uns mal bitte darüber aufregen zusammen. Da werden wirklich, ja, da wird gezeigt, wie die Dämonen den Menschen das Leben aussaugen. Das wird da gezeigt und das sind Kinderserien. Das ist ja die Welt, wo unser Mindset auch irgendwie geprägt wird. Es wird den Kindern irgendwie gesagt, ja, du kannst das ruhig gucken. Ja, du hast dann vielleicht ein bisschen Angst. Es ist auch ein bisschen gruselig. Aber guck mal, die singen auch und die sind auch irgendwie eine Boyband oder irgendwie sowas Verwirrtes. Es wird komplett verharmlost und alles ist eigentlich voll mit Wesen aus der unsichtbaren Welt. Oder können wir mal bitte drüber reden, wenn wir in den Supermarkt gehen, wie ich letzte Woche, und dann steht da Hexengeister und Basteln. Leute, wo sind wir gelandet? Geister und Basteln? Nee, ich will nicht, dass unsere Gedanken davon geprägt werden, dass wir denken, das ist irgendwie nice und da kann man irgendwie ein bisschen basteln, dann kann man irgendwie eine gute Zeit haben. Und wir wundern uns, dass immer mehr Ängste aufkommen, dass die Menschen Albträume haben, dass die Kinder nicht schlafen können, dass Panikattacken reinkommen, dass Störungen in die Identität reinkommen. Das ist geistlicher Kampf und wir werden beeinflusst, wir werden geprägt. Und du kannst gerne mal, wenn du mutig bist, gucken, was die Satanisten über Halloween zum Beispiel sagen, die freuen sich einen Ast ab, dass wir es alle nicht checken. Das ist einer der höchsten Feiertage. Die wissen, wenn du irgendwelche Ahnen anrufen willst, wenn du sonst was machen willst, dann nimm Halloween. Da ist so die Action am Start, da klappt das alles auf jeden Fall. Und wir denken, wir basteln ein bisschen? Ich glaube nicht, Leute, ich glaube wirklich nicht. Und ich glaube, dass wir immer mehr dahinter kommen müssen, dass wir wirklich in diesem Kampf stehen. Und gleichzeitig auch immer wissen, das soll uns auch keine Angst machen. Weil wir stehen ja auf der Siegerseite. Wir sind ja auf der Seite von Jesus, er hat ja gesiegt. Aber wir müssen auch lernen, dass wir nicht einfach Angriff um Angriff irgendwie aushalten müssen und unsere Kinder vielleicht irgendwo hinschicken und dann zu Hause da die Auswirkungen haben. Oder selber, ich habe mich selber mega erschrocken bei manchen Dekorationen im Supermarkt, weil ich das schon wahrnehmen kann, das ist nicht einfach nur Deko und Basteln. Und da muss ich das wegschicken und das muss man lernen. Für Gott ist das alles keine Überraschung. Er bereitet uns vor und er sagt uns genau, was wir machen müssen. Nämlich, nehmt alle Waffen. Nehmt alle Waffen. Es gibt einen Kampf, er ist unsichtbar, aber er ist real. Das war der erste Punkt. Es gibt einen Kampf, er ist real. Worum wird gekämpft, fragst du dich vielleicht. Es wird um so viel gekämpft, ich habe drei Sachen rausgesucht. Ich glaube, heutzutage wird viel gekämpft um Identität. Absolut ein Hauptangriffspunkt um Identität. Wir als Kinder Gottes, Identität als Mann und Frau und so weiter und so fort. Wer bist du in ihm? Du musst das wissen und du musst wissen, was er über dich denkt, damit du so denken kannst, wie er denkt. Bisschen kompliziert, ihr versteht, was ich meine. Wie kannst du das? Indem du weißt, was er über dich sagt. Und das steht alles hier drin. Das steht alles hier drin. Und wisst ihr was? Es gibt ja auch wirklich super Hilfen. Ich habe nämlich zum Beispiel in meiner Bibel, so jetzt habe ich das nicht geplant, Kameramänner, tut mir leid, ich halte ganz still. Hier habe ich vorne in meiner Bibel dicke, fette Aufkleber drin. Das kannst du so kaufen. Da steht, ich bin alles voll, ich bin alles, was ich bin. Ich bin Kind Gottes, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin dies, ich bin das. Ich wurde von Gott nicht verurteilt, ich habe Anteil. Also alles, was ich bin, die Identität. Das heißt, wenn du merkst, du kannst das da nicht so gut finden, kauf dir solche Aufkleber. Und du musst wissen, wer du in ihm bist. Okay, weil das, was der Feind dir rauben will, ist deine Identität. Er kommt und bietet dir Gedanken an. Du bist schwach, du bist ein Versager, dich will keiner, du bist nicht geliebt. Er kann nichts anderes als dir das anbieten, ja? Das muss uns auch immer klar sein. Er kann uns nicht aufzwingen, das zu denken, aber er kommt und bietet an. Und dann ist es unsere Entscheidung, ob wir das annehmen und denken oder ob wir es wegschicken. Aber das ist, was er tun will. Er will unsere Identität verunsichern mit Lügen. Ich glaube, dass um unsere Zeit gekämpft wird. Kampf um unsere Zeit ist das Zweite. Corrie ten Boom, eine ganz tolle Frau, hat mal gesagt, wenn der Teufel dich nicht zur Sünde bringen kann, dann hält er dich beschäftigt. Wo ist unsere Aufmerksamkeit, Leute? Ich selber, schlimmstes Problem, das Handy, so toll das auch ist und so schön das auch alles ist, so viel Ablenkung, so viel Hektik, so viele Aufgaben, so viel, was wir tun müssen. Und all diese Dinge rauben unsere Zeit. Deswegen glaube ich, ein zweiter Kampf geschieht wirklich um unsere Zeit. Weil wenn ich das alles lesen will, selbst wenn es nur die zwei Aufkleber hier vorne sind, brauche ich Zeit, um die zu lesen. Und ich muss sie nicht einmal lesen, ich muss sie mehrmals lesen und ich muss sie aufnehmen, damit sich wirklich ein Ergebnis erziele und mein Denken sich verändern kann. Aber wir sind ja alle so unfassbar beschäftigt. Deswegen glaube ich, die effektivste Waffe des Feindes ist Ablenkung. Mein dritter Punkt, worum wird gekämpft? Es wird um die Wahrheit gekämpft. Jesus sagt von sich selbst, dass er die Wahrheit ist. Und wenn du an ihn glaubst, dann wird sich dein ganzes Denken erneuern und du wirst dich mit Wahrheit füllen. Und es gibt einen, den das stört. Das habe ich gerade schon angedeutet. Daher wird die Wahrheit angegriffen. Johannes 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater, ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Und jetzt kommt's. Er war von Anbeginn ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ich weiß, das sind heute nicht unbedingt Verse, die man sich als Poster aufhängt, aber es ist wichtig, dass wir das wissen, ja? Was macht der Teufel? Er lügt. Er ist der Vater der Lüge. Er kommt, um zu rauben und er lügt. Er will die Wahrheit von uns fernhalten. Er will nicht, dass wir das hier wissen. Daniel Kolender hat mal gesagt, Satans Ziel ist dein Verstand. Lügen sind seine Waffen. Er will, dass du Gottes Willen nicht kennst. Wie sieht deine Verteidigung aus? Es ist das inspirierte Wort Gottes. Und die Schlange hat es ja sogar im Paradies schon versucht, ja, wo die so eng mit Gott waren. Was hat die gemacht? Hat Gott das wirklich gesagt? Und genauso macht das bei uns. Ist das wirklich so? Musst du das wirklich so machen? Steht das wirklich in der Bibel? Ah ja, nee, muss man ja vielleicht gar nicht. Kann man ja ein Auge zudrücken. Kann man ja zum Halloween basteln gehen. Kann man ja ein bisschen Hexenserien gucken. Du musst wissen, was Gott sagt. Sonst kannst du nicht unterscheiden. Könnt ihr noch? Okay. Gerade warm geworden. Sehr gut. Was für Lügen versucht er uns einzureden? Bei mir, ganz klar, ist gerade so eine Phase mit kleinen Kindern, ist gerade so eine Phase, da kann man ja nicht Bibel lesen. Ne? Man hat ja immer, und schon morgens geht das los und bis abends, dann ist man auch müde, ist gerade ja auch so eine Phase, muss man ja dann auch nicht. Und als ich das durchblickt habe, Leute, wie schlau das ist vom Teufel, wirklich beeindruckend schlau, wie viele Frauen hat der lahmgelegt, über Jahrhunderte vielleicht, die nicht an der Quelle waren, da, wo sie es vielleicht am meisten gebraucht haben, die nicht einen Unterschied machen konnten, weil sie gar nicht wussten, wo sie ihre Kraft hernehmen konnten, weil sie gar nichts hatten, was sie ihren Kindern geben konnten, weil sie immer nur am Überleben waren. Wie schlau. Und dann irgendwann zu merken, hä, das ist doch genau umgekehrt. Gerade dann muss ich doch. Ist doch egal wann. Ich muss doch nicht um 6 Uhr morgens, ist doch wurscht. Geht doch um 13 Uhr oder 15 Uhr, ist bei mir immer noch so. Ist egal, Hauptsache du machst es, du musst dich füllen. Und genauso wird es bei Männern sein. Ich will das gar nicht pauschalisieren. Die sind auch immer beschäftigt und dies und das und alle zerren an einem und die wollen noch dies und die wollen noch das. Und keine Zeit ist gerade so eine Phase. Ich glaube echt, dass das eine Lüge ist. Oder Gott ist ja auch nicht so, dass er uns nach Leistung beurteilt. Wir müssen ja nicht leisten. Weißt du, was das aussagt? Das sagt eigentlich nur darüber aus, dass du heftiges Leistungsdenken hast. Weil Bibellesen ist überhaupt nicht eine Leistung, die du bringst. Es ist deine Nahrung. Es ist das Brot, das du isst. Es hält dich am Überleben. Gott sagt nicht, mach eine Leistung. Nee, sein Problem ist das nicht. Wir haben ein Problem. Wir haben Leistungsdenken irgendwie in unseren Kopf gelassen. Da könnte man jetzt so lange weitermachen, aber wir gehen mal zum nächsten Punkt. Wie sollen wir kämpfen? Punkt 3. Wie sollen wir kämpfen? Wir haben schon gelesen, nehmt all die Waffen, die Gott euch gibt, nur gut gerüstet, könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen, wenn es zum Kampf kommt. Nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Hier steht übrigens auch nicht, wieder meine Technik, hier steht nicht, nur so könnt ihr gerade eben noch so überleben und irgendwie durchhalten. Hier steht was von Land einnehmen, von Feld erweitern, verteidigen. Hier steht nicht gerade noch so überleben. Und siegen steht hier auch noch. Und dann kommt, nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Hier gibt es also ganz klare Anweisungen. Wie sollen wir kämpfen? Mit allen Waffen. Wir sollen gut gerüstet sein mit dem Helm und mit dem Schwert. Und genau dieses Schwert gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Jetzt stell dir mal vor, du bist mitten in einer Schlacht. Du hast deine Rüstung an, du hast alles gemacht, was da steht. Aber du hast kein Schwert dabei. Wie wirst du dich verhalten? Du hast dein Schild, hinter dem du dich vielleicht verstecken kannst. Du hast deinen Helm, der vielleicht einen Pfeil abwehrt oder guckt, dass dein Kopf nicht so ganz kaputt geht. Du hast auch Schuhe an, mit denen du laufen kannst. Aber was wirst du machen? Vermutlich wirst du dich auf dem Boden irgendwo entlang kriechen und immer gucken, dass du genau da nicht bist, wo das Kampfgeschehen ist. Du wirst dich klein machen, du wirst dich verstecken, du wirst sehr, sehr unsichtbar sein wollen in diesem Kampf und du wirst sehr passiv sein. Du wirst immer nur reagieren. Du wirst immer nur reagieren auf das, was der Feind gerade macht und du wirst, so ungefähr wird das aussehen. Aber du wirst nicht agieren, weil du kannst mit dem Schild nicht den Feind besiegen. Und du kannst mit dem Helm auch nicht den Feind besiegen. Du kannst das aber mit dem Schwert. Mit dem Schwert, mit einem schärferen als diesem natürlich, kannst du den Feind besiegen. Du kannst ihn in die Flucht schlagen und du kannst dein Land verteidigen. Ohne kannst du es nicht. Ohne wirst du immer nur reagieren, aber nicht agieren. Du wirst ausweichen und du wirst irgendwie durchkommen. Und die gute Nachricht ist, du wirst überleben. Du kannst ohne Schwert überleben. Das ist eine richtig gute Nachricht. Aber du kannst niemals siegreich leben. Und ich glaube, das ist die Frage. Müssen wir die Bibel lesen? Nee, du kannst auch nicht die Bibel lesen. Dann wirst du halt irgendwie überleben. Willst du siegreich lesen, nimmst du das Schwert. Lesen und leben. Genau. So, ihr wisst, was ich meine. Und die Entscheidung liegt bei uns selber. Es ist unsere Entscheidung. Und so toll das Schwert auch ist, den Umgang mit dem Schwert muss man lernen. Und wie macht man das oder wann macht man das? Also am besten, ich bin jetzt da nicht ganz so der Profi, aber am besten macht man das vor der Schlacht und in Ruhe, weil auch so ein Schwert, mit dem kann man sich auch schon mal schnell verletzen, wenn man gar nicht weiß, wie das funktioniert. Und am besten macht man das auch nicht nur einmal im Schaltjahr, sondern regelmäßig und diszipliniert. Ein Schwert muss gepflegt werden, scharf gehalten werden, ein rostiges Schwert, glaube ich, auch nicht so eine gute Sache. Und es muss griffbereit sein und nah bei dir. Es bringt dir auch nichts, wenn das irgendwo da hinten steht und du wirst hier gerade angegriffen. Also du musst lernen, wie du es bei dir halten kannst. Es muss griffbereit sein. Paulus benutzt hier also das Schwert, das ist euch jetzt, glaube ich, nicht entgangen, als Bild für das Wort Gottes. Das steht hier auch direkt im Text, dass man gar nicht groß interpretieren muss. Da steht direkt, das ist das Wort Gottes. Und die Bibel ist unsere Waffe gegen Versuchung, Zweifel und Angriffe des Bösen. Und ich will dich heute fragen, findest du dich in diesem Bild wieder, wenn du an dein geistliches Leben denkst, das, was ich gerade beschrieben habe? Bist du ständig geduckt und am Boden unterwegs und weißt gar nicht, wie du angreifen kannst? Dann kann es sein, dass dir das Schwert fehlt. Und wenn du merkst, dass du irgendwie keinen Zugang hast zu diesem Wort, dass du einfach nicht drin lesen kannst, dass es einfach nicht funktioniert, dann will ich dir sagen, dann brauchst du wahrscheinlich irgendeine Veränderung. Bei mir war das lange Jahre so. Ich hatte wirklich keinen guten Flow da drin zu lesen. Und erst vor ein paar Jahren kam sozusagen der Durchbruch. Und bei mir kam der durch eine Veränderung. Ich habe eine komplett andere Bibelübersetzung geschenkt bekommen. Ich habe komplett andere Systeme gemacht. Ich habe aufgehört, mich schlecht zu fühlen, dass ich nicht um 5 Uhr morgens aufstehe. Ich habe einfach gesagt, ich mache das dann, wenn das zu mir passt. Ich lese die Übersetzung, die zu mir passt. Und auf einmal haben sich wirklich Welten eröffnet. Das kann ich überhaupt gar nicht in Worte fassen. Und das ist auch so geblieben. Und dafür bin ich total dankbar. Und ich will dich ermutigen, wenn du merkst, bei dir läuft es einfach nicht. Du kriegst einfach da diesen Zugang nicht. Dann guck nicht immer, wie machen das alle anderen oder was sagt sonst wer, wie das geht. Sondern frag Gott, ey, was muss ich verändern? Muss ich die Zeit verändern? Muss ich die Übersetzung verändern? Muss ich, keine Ahnung, bei der Offenbarung anfangen? Was weiß ich? Dann brauchst du vermutlich eine Veränderung, wenn dein System nicht funktioniert, weil es liegt nicht daran. Es liegt, ist jetzt die Zeit schon rot? Ich bin gerade völlig, Entschuldigung. Entschuldigung. Das hat mich gerade ein bisschen geschockt. Okay. Leute, also. Ihr habt den Punkt mitgenommen, ne? So. Und das alles ist wichtig. Ich will das nochmal wieder betonen. Es ist wichtig für dein Leben, wenn du nicht nur überleben willst, sondern wenn du siegreich leben willst. Und ich glaube, dazu sind wir ja berufen. Wenn du wirksam sein willst in deinem Umfeld, in deiner Familie, wenn du die Angriffe des Feindes abwehren möchtest, nicht nur abwehren, sondern auch angreifen möchtest, dann musst du das Wort Gottes kennen. Und deshalb muss die Bibel ein Bestandteil deines Tages sein. Warum? Weil sie unser Schwert ist. Es sind eben nicht nur irgendwelche lyrischen Gedichte oder Briefe an Gemeinden, die es nicht mehr gibt. Es ist ein Schwert für einen Kampf, der real ist. Hebräer 4, Vers 12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer noch als jedes zweischneidige Schwert. Und du kannst dich fragen, wie kämpfst du? Mit deinen Worten oder mit seinen? Wenn der Feind angreift und sagst, was du alles nicht hinkriegst, wo du überall versagst, sagst du dann, stopp, ich weiß, wer ich bin. Ich bin ein Kind des Höchsten, kannst woanders hingehen. Oder sagst du, ja, okay, hast recht, ich krieg ja wirklich auch nichts hin. Du brauchst das Schwert dafür. Wenn die Lüge kommt, deine Vergangenheit, die war so furchtbar, wenn das jemand wüsste. Nein, stopp, kannst woanders hingehen. Ich bin eine neue Kreatur, Gott hat alles neu gemacht. Das ist das, wie wir kämpfen und das ist das Wort. Das macht Jesus uns auch vor, die Stellen kennt ihr alle in der Wüste. Er kämpft nicht mit seinen Gedanken, er kämpft mit der Bibel, er zitiert die Bibel. Und wenn du jetzt merkst, du hast oft mit sowas zu kämpfen, dann will ich dich nochmal ermutigen, ergreife dieses Schwert, ergreife die Wahrheit. Denn du musst wissen, wer du in ihm bist. Ich glaube nämlich, aus Identität kommt Autorität. Und aus Autorität kommt der Sieg. Aus Identität kommt Autorität und aus Autorität kommt der Sieg. Es ist so, wenn du dir vorstellst, Gott ist unser König und du bist hier unterwegs als Gesandter und dann kommt der Feind und sagt dir irgendwas und du sagst, ja, da ist irgendwo so ein König, ich weiß auch nicht genau, ob der jetzt gerade so mit mir connected ist, aber das ist schon auch mein König irgendwie. Das wird den Feind nicht interessieren. Du musst sagen, hier, ich habe den Ring, ich habe die Autorität des Königs, ich habe sein Siegel. Ich bin, wenn ich hier bin, dann ist er hier. Das ist die Autorität, in der wir rumlaufen, Leute. Ich weiß nicht, ob uns das immer so bewusst ist, ich fürchte leider nicht. Aber das ist das. Und diese Autorität, die kommt nicht, weil wir irgendwas mal gehört haben und irgendwie was da, irgendwelche, ne? Sondern das kommt, wenn wir wissen, wer wir sind und wenn wir wissen, wer er ist. Und das ist das Training, das wir machen müssen. Das ist das geistliche Trainieren. Was Gott hier auch von Anfang an klar macht, finde ich sehr gut in Epheser 6, Vers 10. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Also von Anfang an ist hier klar, wir können sowieso nichts aus unserer Kraft. Wir brauchen seine Stärke. Und er hat uns Vollmacht über den Feind gegeben. Das steht auch an einer anderen Stelle. Das heißt, du darfst immer wissen, wir kämpfen zwar, aber wir stehen von Anfang an auf der Siegerseite. Er hat uns Vollmacht und Autorität gegeben und der größte Kampf ist schon gewonnen durch Jesus am Kreuz. Also, was ich versucht habe, euch heute mitzugeben, ist, es gibt einen Kampf. Dieser Kampf ist real. Es geht um unsere Zeit, es geht um Identität, es geht um Wahrheit. Und Paulus sagt ganz klar, wie wir uns rüsten sollen, dass wir das Schwert nehmen können und dass wir damit den Feind besiegen. Es ist die einzige Waffe, mit der du angreifen kannst. Du musst sie nicht nehmen, du wirst trotzdem überleben, aber es ist deine Entscheidung. Willst du überleben oder willst du siegreich leben? Du hast es in der Hand. Denn aus Identität kommt Autorität und aus Autorität kommt der Sieg. Und wir wollen jetzt in einen Song übergehen, wo wir genau das aussingen. Wir singen einfach nur die Sätze I am a child of God. Du hast sie vielleicht auch oft gesungen. Und das hört sich auch nett an. Ich bin ein Kind Gottes. Aber ich will dich bitten, dass du dich wirklich auch mal mit Gott verbindest und sagst jetzt, boah, Herr, was heißt das jetzt genau? Zeig mir mal diese Autorität, die ich als Kind des Königs habe. Wenn du irgendwo hingehst, dann ist der König da. Da ist nicht nur das Kind des Königs da, sondern er ist da. Und du hast seine Autorität bei dir. Er hat dir seinen Siegelring gegeben. Er hat dir das Schwert gegeben. Deswegen sing nicht einfach nur dieses Lied, sondern ja, ich bete einfach, dass wir wirklich neu verstehen, Herr, und dass wir über uns aussingen hier, über jeden hier im Raum, der das schon tausendmal gehört hat oder zum ersten Mal hört, was es bedeutet, dein Kind zu sein. Und dass wir diese Identität immer mehr annehmen und dass heute ein Tag ist, in dem wir das tiefer verstehen. Nicht mit unserem Verstand, sondern wirklich in unser Herz, dass das reinfällt in unser Herz. Und dass du uns klar machst, was es bedeutet, dein Kind zu sein und was es bedeutet, dass du der König bist und dass du den Feind besiegt hast. Und dass du uns alles gibst, damit wir es auch tun können in unseren täglichen Kämpfen. Herr, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir nicht einfach uns verstecken und auf dem Boden rumkriechen müssen, sondern dass du uns sagst, hier, das musst du ändern und das ist der nächste Schritt. Ich weiß, du kannst ganz konkret sein und ich bete jetzt um nächste Schritte, wie wir immer mehr aus dieser Siegerposition kämpfen können. Danke, Herr, dass du geredet hast. Amen.